Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Der Wirecard-Skandal beschäftigt heute mitten in der Sommerpause den Finanzausschuss des Bundestages. Zumal noch viele Fragen offen sind. Etwa, warum hat die Bundeskanzlerin in China Werbung gemacht für die Münchner Firma zu einer Zeit, als ihr Finanzminister Olaf Scholz längst informiert war über die Vorwürfe? Warum haben die Wirtschaftsprüfer unter der Aufsicht des Wirtschaftsministeriums über Jahre nichts gemerkt? Wie konnte sich Wirecard in den DAX mogeln, also in den Index der 30 größten deutschen Aktienunternehmen? Und natürlich, wo ist Jan Marsalek, der flüchtige Vizechef, und welche Verbindungen hat er tatsächlich zu russischen Geheimdiensten? Stoff für einen Krimi, oder? Fragen wir den Thriller-König von Düsseldorf, Horst Eckert. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Eckert, was an diesem Skandal springt Sie als Krimi-Autor zuerst an?
Verschiedene Aspekte, die Macht, um die es da geht in so einem Unternehmen, die einen Vorstand hat, die Milliardensummen, die da bewegt werden, das reizt natürlich immer zum Missbrauch. Und dann natürlich auch die vielfältigen politischen Verwicklungen, die Nähe zur Politik, die dieses Unternehmen besessen hat, gerade zur CSU, über die die ganzen Kontakte ins Kanzleramt liefen, und wie gemunkelt wird, eben auch die Kontakte zu Geheimdiensten. Schon Bert Brecht hat gesagt, was ist die Gründung einer Bank, was ist der Überfall auf eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Und das lässt sich trefflich auf Wirecard übertragen. Und Bert Brecht war ja auch bekanntlich ein großer Fan von Kriminalliteratur.
Nico Hoffmann, Chef der UFA Filmgesellschaft, arbeitet bereits an einer Verfilmung. Die soll allerdings doku-fiktional werden. Wie würden Sie denn vorgehen? Wen könnte man da in den Mittelpunkt stellen?
Also ich würde erstmal ganz weit weggehen von der Wirklichkeit und mir einzelne Aspekte rausgreifen. Ein Zugang wäre zum Beispiel, mit dem Ende anzufangen und mit ganz oben, mit dem flüchtigen Vizechef, der sich in irgendeinem asiatischen Land aufhält, das er beruflich kennt, aber wo er die Sprache nicht beherrscht. Und er hat zwar Geld, aber da kommt er auch nicht immer ran. Er wird gejagt, vielleicht von verschiedenen Seiten, von verschiedenen Interessen, und er muss sich auf Bekanntschaften einlassen, denen muss er vertrauen, ohne zu wissen, ob er ihnen wirklich vertrauen kann. Da steckt eine Menge Spannung drin. Ein Fluchtthriller wäre das zum Beispiel.
Sie selbst waren Fernsehjournalist. Heute schreiben Sie hartgesottene Düsseldorf-Krimis. In Düsseldorf leben ja auch nicht nur arme Menschen. Ist die Welt der Reichen tatsächlich eine, die von dunklen Geheimnissen bevölkert ist, oder geschieht sowas nur in unserer Fantasie?
Naja, man kann ja immer sagen, wenn einem das Geld fehlt, dann ist es eben woanders. Und wie das dahin kam, das muss nicht immer ganz legal zugehen. Also Geld und Kriminalität, das hängt natürlich zusammen, wenn es nicht gerade um Eifersuchtsgeschichten geht.
Mhm. Statt die ersten Whistleblower der Financial Times mit einem Orden zu belohnen, wurde sogar gegen die Journalisten ermittelt, unter dem Verdacht, Insiderwissen missbraucht zu haben. Hat Sie das als Ex-Journalist eigentlich empört?
Empört natürlich. Vor allem zeigt das, wie perfide und wie klug hier die Gangster vorgegangen sind, den Spieß umzudrehen. Die haben ja sogar Chat-Abläufe getürkt, um nachzuweisen, dass sie erpresst werden von Journalisten oder Mittelsmännern. Das ist schon sehr, sehr spitzfindig, und da sind die Behörden drauf reingefallen. Und natürlich muss sich die Finanzaufsicht fragen lassen, warum sie dann gegen die Journalisten ermittelt hat und das Unternehmen geschützt hat, statt den Vorwürfen der Journalisten auch mal nachzugehen. Es war ja schon seit einem Jahr bekannt, seit über einem Jahr, dass das Ganze ziemlich windig war, was Wirecard aufgezogen hat. Und jetzt heißt es, dass sogar seit mindestens 5 Jahren schon betrogen wurde.
Wir sollten noch ein bisschen an unserer Story arbeiten, Herr Eckert. Ihre Krimis haben ja auch häufig einen politischen Bezug. Als nun bei Wirecard Milliarden zur Bilanz dazu erfunden wurden und die Wirtschaftsprüfer das nicht merkten und kläglich versagten, da war der Oberaufseher über die Wirtschaftsprüfer im Wirtschaftsministerium Sigmar Gabriel. Ließe sich da was draus machen?
Ja, klar. Mit Gabriel, da hätte ich Spaß. Aber dann, als es noch krimineller wurde, waren Bastian Schäuble und sein Staatssekretär Spahn, der ja jetzt auch in der Bundespolitik eine große Rolle spielt. Es ist auf jeden Fall schillernd. Und gerade auch im kleineren Bereich, im regionaleren Bereich, wenn man nach Bayern guckt, wo die Wirecard-Leute sehr vernetzt waren mit der CSU, da Da könnte ich mir vorstellen, da dort anzusetzen und da so einen Politiker vielleicht sogar zur Hauptfigur zu machen, der so ein bisschen windig ist, der aber nur in der mittleren Ebene arbeitet und versucht, auf unsaubere Art hochzukommen und sich sonnt im Glanz von Wirecard und damit sich dann selbst schuldig macht und reingerät.
Aber warum nicht gleich Olaf Scholz als Hauptfigur, der Finanzminister? Den könnte man entweder gleich stürzen zu Anfang oder lieber abwarten, bis er Kanzlerkandidat der SPD geworden ist. Was wäre Ihnen lieber?
Ich würde so eine Figur wie Scholz zur Nebenfigur machen, die aus der Sicht der Hauptfigur dargestellt wird. Und das muss ja dann gar nicht schmeichelhaft sein. Und als Mörder oder als Mordopfer wäre es mir ein bisschen zu banal.
Verstehe. Was machen wir mit den Milliarden, Herr Eckert? Das geht ja um 1,9 Milliarden. Noch ist nicht ganz klar, sind die wirklich nur dazu erfunden worden oder was auch immer. Hätten Sie da eine Idee, mit so viel Geld was anzufangen? In den Koffer passen die ja schon nicht mehr rein.
Ja, die liegen auf Konten, auf die man vielleicht gar nicht gut Zugriff hat aus der Ferne. Da haben Mittelsmänner spielen da eine Rolle, die helfen, das Geld verschwinden zu lassen. Wir kennen ja die ganze Panama-Geschichte, wo Kanzleien und Briefkastenfirmen dafür sorgen, dass Geld gehortet werden kann, ohne dass staatliche Behörden das sofort mitbekommen. Also da müsste ich natürlich erstmal recherchieren.
Und wie fliegt die ganze Sache dann auf? Wollen wir da vielleicht eine Ex-Geliebte des Vizechefs mit reinnehmen, die sich betrogen fühlt, sowas?
Ja, Whistleblowers sind immer ganz spannend. Ich stelle mir sogar jemand vor, der so ganz brav im unteren Management von Wirecard arbeitet, der vielleicht gerade abgeschlossen hat mit der Uni und sich jetzt neue Erfahrungen verspricht, auch internationale Erfahrungen und eine Karriere vielleicht. Und dann arbeitet der da ganz brav und korrekt und merkt, dass er bei ganz windigen Geschäften mithilft. Und dann plagt ihn sein Gewissen und er fängt an zu recherchieren und Wirecard kommt ihm auf die Schliche, dass er recherchiert. Und dann bleibt ihm nur eins, mitzumachen oder zum Whistleblower zu werden und dabei dann vielleicht auch Lebensgefahr einzugehen, weil sich inzwischen die Wirecard-Bosse auch mit der Mafia zusammengetan haben, um noch größere Gewinne abzuschöpfen. Und die sind natürlich dann auch schnell bereit zu töten. Ja, und schon sind wir bei einer Geschichte wie bei Grisham, die Firma. Also sowas lässt sich auch bei Wirecard gut übernehmen, so ein Konzept.
Wirecard als Vorlage für einen Wirtschaftskrimi. Das Exposé haben wir jetzt erarbeitet. Jetzt brauchen wir nur noch einen Verlag, Horst Eckert. Ihnen herzlichen Dank und einen schönen Tag noch.
Ja, bitte.
Danke.